Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herr, Jesus Christus. Amen. Hört man mich? Ja? Gut. Ganz cool, ja. Ich war gerade unsicher gewesen. Guten Morgen, es freut mich, darf ich da sein. Was mir auf dem Herz ist am heutigen Morgen, geht um das Thema Herz. Der Marc hat es schon ganz lieb angekündigt. Bewahre dein Herz. Ich möchte heute über das Herz reden. Als reformierter Pfarrer ist ja das immer so ein bisschen ein heikles Thema. Wir sind so ein bisschen die verkopftesten von allen Konfessionen. Wir haben nicht Weihrauch und Kerzen wie die Katholen. Wir haben auch nicht das lebendige Worship von den Freikirchen. Wir sind so mit drin. Und die Leute sagen immer, ja, die sind so verkopft, so rational. Es ist viel, viel reden, aber nicht viel machen. Und ich muss zugeben, das ist vielleicht auch kein Zufall, bin ich dort gelandet. Mein Glaube ist auch viel vom Nachdenken geprägt. Ich bin eher weniger der Gefühls- und so der Erlebnistyp, aber umso mehr habe ich über das müssen nachdenken. Was bedeutet denn das Herz? Was bedeutet denn das, dass wir das nicht verlieren, dass wir das bewahren? Was ist ein Herz? Und mit dem, über das möchte ich heute ein bisschen nachdenken mit euch. Ein Vers, den wahrscheinlich viele schon oft gehört haben, auswendig kennen und wo auch ja, mich immer wieder neues Nachdenken bringt. Zu schauen, wie das da funktioniert. Übersetzung aus der Zürcher Bibel. Mehr als auf alles. Gib Acht auf dein Herz. Luther übersetzt, bewahre dein Herz. Denn aus ihm strömt das Leben. Gib Acht auf dein Herz. Wenn man den Satz so hört und jetzt nicht weiss, dass das aus der Bibel ist, dann könnte man denken, ah, das ist der neueste Disney-Film oder Rosamunde Pilcher zum Beispiel. Gib Acht auf dein Herz, oder so eine Liebesgeschichte. Und am Schluss vom Film gibt es dann die obligatorische Krise, wo es dann anfängt zu regnen und die Frau oder der Mann läuft weg. Und man hat schon das Gefühl, oh, jetzt ist alles Bach abgegangen, jetzt haben sie so viel miteinander durchgemacht und kommen gleich nicht zusammen. Und dann auf einmal, gib Acht auf dein Herz und dann funktioniert alles wieder. Und dann kann man Kaffeetassen verkaufen mit dem Spruch drauf, gib Acht auf dein Herz. Da wird einem warm ums Herz, oder nicht? So richtig schön weich gespült. Was ist mit diesem Satz gemeint? Mir geht es heute Morgen nicht um das. Die haben es schon gemerkt. Was ist überhaupt das Herz? Wenn wir unsere Kultur anschauen, dann wird uns klar, das Herz, das ist der Ort der Emotionen. Das Herz, ja, wenn wir einen Liebesbrief schicken, dann malen wir ein Herz drauf, oder? Das Herz, das ist das Hauptquartier von dem, was wir fühlen und spüren. Und seit der Aufklärung haben wir im Westen so eine Zweiteilung gemacht. Und zwar die Zweiteilung zwischen Kopf und zwischen Herz. Der Kopf, der ist fürs Denken zuständig, der ist für die Ratio, für die Vernunft, für das Sachliche zuständig. Und das Herz, das ist für das Gefühl zuständig. Oben rational, unten Schmetterling im Bauch und was sonst so ist. Jetzt, Psychologen, ich bin kein Psychologe, wüsste jetzt Maria sicher besser, aber die finden immer wie mehr heraus, dass unser Kopf gar nicht so rational ist. Also es ist eigentlich eine brutal falsche Einschätzung, wenn man sagt, ja, wenn man mit dem Kopf denkt, dann denkt man immer geradeaus. Man kann gar nicht immer geradeaus denken als Mensch. Und das Herz ist nicht nur für das Gefühl zuständig. Also die Zweiteilung, die wir oft unbewusst haben, oben Kopf, Denken und ein Herz, Gefühl, das ist etwas, was in dem Sinn wissenschaftlich gar nicht so der Realität entspricht. Und wenn wir in die Bibel schauen, merken wir auch, dass es nicht so einem biblischen Denken entspricht. Das Wort im Hebräischen für Herz, Lev, das hat eine viel breitere Bedeutung als das, was wir darunter verstehen. Ein kurzer Blick in den Text zeigt uns schon, Gib Acht auf dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Es ist die Quelle vom Leben, nicht die Quelle der Gefühle. Denn aus ihm strömen die Emotionen oder die Gefühle. Nein, aus dem Herz kommt alles in unserem Leben führen. Es ist nicht nur das Zentrum der Gefühle, sondern das Zentrum von unserem ganzen Leben. Das Herz ist viel mehr als nur Schmetterling im Bauch. Und wenn wir das Buch der Sprüche anschauen, dann merken wir das. Ich habe einfach ein Beispiel, hat noch mehr können. Eins: Wer sich Verstand erwirbt, liebt sein Leben. Wer einsichtig bleibt, findet Glück. Jetzt denkt man ja, wo taucht das Herz auf? Ist ja gar nie. Das ist eine Stelle, wo Übersetzer vor ein bisschen Herausforderung stellt. Weil dort, wo im Deutschen Verstand steht, steht im Hebräischen nämlich genau das Wort Leb, Herz. Es ist also ein Wort, das in uns im Deutschen das Herz und die Klugheit und der Verstand ausdrückt. Wir sehen auch an anderen Stellen in den Sprüchen, dass das Wort Herz in anderen Zusammenhängen verwendet wird. Da gibt es zum Beispiel Gott eine Anweisung ans Herz und dann kommt ein guter Ratschlag. Es geht also nicht nur um das Gefühl, es geht auch ums Denken, es geht um viel mehr. Machen wir mal einen Sprung ins Neue Testament. In Matthäus 22 beantwortet Jesus die Frage, was ist das wichtigste Gebot? Und er gibt die Antwort: Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand. In der griechischen Sprache und im griechischen Denken ist es ähnlich gewesen wie bei uns, dass sie mit dem Wort Herz das Gefühl verstanden haben. Also wenn Jesus da sagt, im Neuen Testament auf Griechisch, liebe den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen, dann spricht er dir Gefühl an. Und dann geht er aber noch weiter und sagt, mit ganzem Willen und mit dem ganzen Verstand. Ich bin der Meinung, dass Jesus mit diesen drei Wörtern, Herz, Wille, Verstand, das zusammenfasst, was das Alte Testament mit dem Wort Lev, wo wir oft mit Herz übersetzen, meint. Gott lieben mit ganzem Herz, mit allen Gefühlen, mit ganzem Willen, mit ganzem Verstand. Unser Menschenbild, ich habe es schon ein bisschen gesagt, ist oft so, der Kopf steuert. Wir haben ein Gehirn und dann haben wir noch einen Körper, aber das Gehirn steuert alles. Ich glaube, Jesus will uns ein bisschen zeigen, es ist anders. Es ist breiter. Wenn die Bibel euch sagt, gib Acht auf dein Herz, dann meint das viel mehr als nur das Zentrum von unseren Gefühlen. Und ich glaube, Jesus möchte uns hier die Breite aufzeigen. Allein das Wort Herz für uns aus. Gefühl, Wille, Verstand. Mit dem Wissen, gehen wir nochmal zurück. Was ist mit Herz gemeint? Wir sind von dieser Bibelstelle ausgegangen. Bewahre dein Herz. Wir haben jetzt ein bisschen nachgeforscht und haben herausgefunden, okay, das Herz meint diese drei Aspekte: Gefühl, Wille, Verstand. Nagelt mich jetzt nicht fest, ich bin kein Naturwissenschaftler. Eben jetzt das Herz, ja, man könnte jetzt als Psychologe und Kognitionspsychologe und als Neurowissenschaftler könnte man jetzt da wahrscheinlich noch ganz viel mehr sagen. Aber von der Bibel her möchte ich das einmal heute so entfalten. Die drei Aspekte. Was meint also das Buch der Sprüche? Gib Acht auf dein Herz. Man könnte es so sagen. Gib Acht auf deine Gefühle. Gib Acht auf die Wille, auf das, was du dir wünschst. Und gib Acht auf das, was du denkst. Gib Acht auf dein Herz. Der Befehl ist eigentlich, wenn wir ihn so verstehen, genau das Gegenteil von dieser Disney-Philosophie. Hör, was dein Herz dir sagt. Der Satz geht davon aus, dass das, was unser Herz sagt, immer richtig ist. Die Bibel geht nicht von dem aus. Sonst müssten wir ja nicht Acht geben aufs Herz. Gib Acht auf dein Herz. Nicht gib Acht auf das, was dein Herz dir sagt, sondern gib Acht, dass dein Herz in Ordnung bleibt. Ich möchte auf diese drei Aspekte eingehen, drei Punkte weitergeben zu diesen drei Teilen vom Herz. Wie können wir unser Herz bewahren? Das Erste, zu den Gefühlen. Gefühl hinterfragen. So habe ich es einmal zusammengefasst. Auf mein Herz Acht geben heisst, dass ich nicht meine Gefühle immer zuvorderst lasse. Heute sind wir schnell dabei, uns zu entschuldigen. Und wir sagen, ja, für das Gefühl kann man ja nichts. Ich habe mich halt in etwas Neues verliebt. Oder es hat sich einfach nicht mehr richtig angefühlt. Vielleicht habt ihr das auch schon mal in einer Diskussion gehört, so einen Satz. Es ist ganz schwierig, auf so einen Satz in der heutigen Kultur Antwort zu geben. Es ist ganz schwierig, weil die allgemeine Annahme ist, das Herz hat ja immer recht. Ein bisschen Kontrastprogramm bietet uns der Prophet Jeremia. Nichts ist so abgründig wie das menschliche Herz. Voll Unheil ist es. Wer kann es durchschauen? Hör nur, was dein Herz dir sagt. Ja, dann laufst du in den Abgrund, würde Jeremia sagen. Es kann gehörig schief gehen. Das Herz ist eine zweischneidige Sache. Genau darum müssen wir ja darauf Acht geben. Manchmal müssen wir unsere eigenen Gefühle relativieren. Manchmal müssen wir einen Schritt zurück machen und sagen, nicht alle Gefühle, die ich habe, sind gut. Nicht alle Gefühle, die ich habe, sind von Gott. Und jetzt kann man ja sagen, ja, aber ich habe ja wirklich nichts für meine Gefühle. Martin Luther hat gesagt, auf die Frage, du kannst nicht verhindern, dass ein Vogelschwarm über deinen Kopf fliegt. Aber du kannst verhindern, dass er auf deinem Kopf ein Nest baut. So ist es mit den Gefühlen. Wir können nicht verhindern, dass einmal ein Gefühl über uns kommt. Aber was mache ich mit diesem Gefühl? Gebe ich diesem Gefühl Raum oder sage ich, nein, diesem Gefühl will ich jetzt keinen Raum geben. Ich kann meine negativen Gefühle füttern oder ich kann sie verhungern lassen. Auf unser Herz Acht geben heisst, einen Schritt zurück machen, sich nicht einfach blind leiten lassen von dem, was in unserem Herz passiert. Und wenn man das immer und immer wieder macht, werden wir die Früchte davon ernten. Ich habe eine Geschichte gehört von einem Bauarbeiter. Der war Christ und der hat erzählt, was er erlebt hat. Sie haben einen Haag gebaut und sie haben so die schweren Rollen von diesem Haag haben sie abgeladen. Und der andere hat dort Acht gegeben und hat die Rolle mit Haag fallen lassen und ist ihm auf den Kopf gefallen. Er war Christ. Und der andere hat gedacht, oh nein, jetzt kommt der Rüffel oder mindestens ein Kraftausdruck. Jetzt flucht er wahrscheinlich, ja, wir wissen alle, wie es auf Baustellen einmal zu und her geht, dass er etwas Derbs sagt, der zusammenschießt. Aber er hat einfach nichts gesagt. Er hat einfach nichts gesagt. Und der andere war total überrascht gewesen. Und dann haben sie darüber geschwätzt, wieso schiessest du mir nicht zusammen, wieso fluchst du nicht? Und dann hat er gesagt, ich habe jahrelang mir Mühe gegeben, nicht auszuflippen, nicht zu fluchen. In dem Moment ist aus seinem Herz nichts Böses gekommen, weil er immer wieder gesagt hat, ich will meinen Gefühlen, die einfach so kommen, nicht zu viel Raum geben, den negativen Gefühlen. Der Bauarbeiter hat genau das jahrelang trainiert. Seine Gefühle hinterfragen, sich von seinen Gefühlen zu relativieren. Er hat nicht immer dem Raum gegeben, der zuerst und zuvorderst war, Sonst hat er in diesem Moment sicher etwas Negatives zuvorderst gehabt. Er hat sich immer wieder gesagt, nein, der Zorn, das Wort hat jetzt keinen Raum. Und irgendwann war er an dem Punkt, dass sein Herz die Gefühle gar nicht mehr produziert hat. Aus dem Überfluss vom Herz kommen unsere Worte, sagt Jesus. Der Mann hat sein Herz bewahrt. Und dementsprechend ist das Resultat in dieser Situation auch in der grössten Spontanität etwas Positives gewesen. Für mich ist das ein absolutes Vorbild. Also ich wäre wahrscheinlich noch meilenweit davon entfernt, wenn mir so etwas auf den Kopf geht, dass dann nichts Blödes rauskommt. Aber man kann das schaffen. Es ist möglich. Sein Herz bewahren, dass das Gefühl positiv werden, dass es immer wie mehr gefüllt wird von dem, was gut ist. Jeder von uns weiß selber, wo wir negative Gefühle haben, was vielleicht bei uns dran ist, einmal einen Schritt zurückzumachen, meine Gefühle zu relativieren. Das ist vielleicht beim einen der Jähzorn, vielleicht beim anderen etwas ganz anderes. Aber das ist eine Herausforderung, die ich gerne mitgeben würde. Überlegt einmal, von was für Gefühlen könnte ich mich relativieren? Was sollte in meinem Herz eigentlich gar nicht so viel Raum einnehmen? Und ich bin einfach bequem geworden und habe halt gesagt, ja, das ist halt so, ich fühle halt das. Nein, wo kann ich einmal eine Grenze ziehen? Der zweite Punkt, den ich möchte sagen, der Wille. Gefühl, Wille. Wille und Wunsch. Was ist der Wille von meinem Herz? Was wünscht sich mein Herz? Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, viele Sachen wünschen wir uns. Als Kind hatte ich geantwortet, ja, was wünschst du dir? Achterbahn fahren und Schlagstängel. Viel mehr habe ich nicht gewünscht. Mit dem wäre ich zufrieden gewesen. Jetzt mit 31 Jahren muss ich sagen, so viel geändert hat sich nicht. Nein, natürlich. Was wünscht sich unser Herz? Natürlich, man möchte gut essen und so weiter, aber man könnte jetzt mal sagen, ganz weit unten, was ist der tiefste, was ist der grösste Wunsch? Für manche Menschen ist das vielleicht eine ungewohnte Frage. Aber das ist eine wichtige Frage. Was ist mein allertiefster Wunsch? Weil das, was mein Wunsch ist, auf das werde ich mich konzentrieren. Auf das richte ich mich aus, das ist mein Fokus, da richte ich meine Energie an, ob ich das bewusst oder unbewusst, das wird so sein. Und in diese Richtung wird sich mein Leben bewegen. Darum ist das eine wichtige Frage, was ist mein tiefster Wunsch? Das, was unser grösster Wunsch ist, dort werden wir uns automatisch, ob wir wollen oder nicht, anbewegen. Einer von meinen grössten Helden, der Kirchenvater Augustinus aus Afrika, der hat gesagt, das grösste Problem der Menschen ist, dass sie eine falsche Reihenfolge in ihrem Herz haben. Das Oberst ist etwas Falsches. Und wenn etwas Falsches das Oberst ist, so der Augustinus, dann kann es nicht gut kommen. Sogar wenn es eigentlich gute Sachen sind, aber die das Oberst sind, kann es schief gehen. Ich bringe mal ein Beispiel. Jemand möchte ein Lifestyle-Leben führen. Er möchte immer schick angezogen sein. Er möchte tolle Ferien machen, gute Restaurants und am besten das alles noch inszeniert auf Instagram, damit es die anderen auch sehen. Nehmen wir mal an, jemand hat so einen Wunsch. Das ist der oberste Wunsch. Dann wird die Person alles andere in ihrem Leben dem unterordnen. Alles muss ausgerichtet sein auf diesen Lifestyle. Und wenn das wirklich der oberste Wunsch ist, dann wird die Person irgendwann das nicht mehr zurückhalten. Sie wird irgendwann zu viel Geld ausgeben, vielleicht sogar einen Kredit aufnehmen, um das sich leisten können. Und genau das wird der Untergang sein. Das heisst, der Wunsch nach Lifestyle, der wird sich irgendwann selber begraben, weil er eben zu gross wird. Das Gleiche könnte man sagen, ist es mit Partnerschaft. Wenn jemand sagt, meine Partnerschaft, die vergöttere ich. die stelle ich über alles andere, dann wird die Person wahrscheinlich unausstehlich irgendwann. Weil der Partner, der muss plötzlich perfekt sein. Weil man will ja die perfekte Partnerschaft. Und auch ich selber, ich muss auch perfekt sein, weil ich will ja der perfekte Partner sein. Man wird total unentspannt. Ja. Man hat schon mal probiert, perfekt zu sein. Das ist eine ziemlich angespannte Angelegenheit. Und wenn einmal ein Fehler passiert, wie geht man mit dem um? Ja, man kann es nicht handeln. Es muss ja alles perfekt sein. Das oberste Ziel ist eigentlich eine perfekte Partnerschaft. Aber genau weil das oberste Ziel ist, wird die Partnerschaft scheitern. Was für eine Ironie. Man kann das mit allen möglichen Themen durchspielen. Es ist immer das Gleiche. Wenn in unserem Herz der falsche Wunsch zu oberst ist, werden wir letzten Endes unglücklich sein und scheitern. Der Augustinus hat gesagt, wir müssen in unserem Herz die richtige Reihenfolge wieder herstellen. Unser Leben wird immer unruhig sein. Wenn man Öl ins Wasser gießt, dann ist das ein Durcheinander, bis das Öl sich oben sammelt und dann kommt Ruhe rein. So ist es mit unserem Leben. Zu dir hin hast du uns geschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet, Herr, in dir. Unser Herz ist von Gott geschaffen und es ist zu Gott hingeschaffen. Das heisst, es ist dafür gemacht, dass wir es auf Gott ausrichten. Und wenn wir irgendetwas anderes zu oberst lassen, außer Gott, dann wird unser Leben wie das Öl im Wasser immer unruhig bleiben. Und in dem Moment, wo der Mensch sagt, Gott, du bist an der höchsten Stelle, du bist mein höchstes Ziel, dann wird unser Herz ruhig. Dann kann Ruhe einkehren. Und dann können auch die anderen Sachen wie Partnerschaft und Lifestyle funktionieren, weil sie an der richtigen Priorität sind, nämlich nicht auf der ersten Stelle, sondern zweite, dritte, vierte, fünfte Stelle. Zurück zum Herz. Was ist unser höchster Wunsch? Was ist in unserem Herz an der obersten Stelle? Von außen kann man das nicht so oft sehen. Bei gewissen Menschen kann man es sehen, aber bei vielen Menschen weiss man das nicht so recht. Das können wir nur selber beantworten, die Frage. Es gibt ganz viele Menschen, wo vielleicht der oberste Wunsch Anerkennung ist, aber wo ganz fromm tun. Und dann gibt es vielleicht Menschen, wo man denken, ui, die sind doch ein bisschen arrogant, aber vielleicht haben die ganz eine gute Motivation. Wir können das nicht letztlich beantworten für andere Menschen. Wir können es nur für uns selber prüfen. Und ja, es ist jetzt vielleicht wie bei jeder Predigt, dass man das gerne mit dem Regenschirm hört. Ja, der kommt, der Regenschirm, und die links und rechts, die werden nass und wir bleiben schön trocken. Wir können nur für uns selber hören. Was ist mein Wunsch? Nicht für den links, für den rechts denken, was der sollte oder die sollte. Nein, wir sehen unser Herz. Was ist der oberste Wunsch? Es ist immer wieder gut, sich selber zu prüfen. Wo läuft mein Leben an? Unser Herz bewahren heisst, unsere innersten Wünsche überprüfen. Und zu sagen, ich möchte mit meinem ganzen Herz Gott zuoberst haben. Ihn lieben. Zum dritten Punkt. Der Verstand. Wie bewahren wir unseren Verstand? Unser Verstand funktioniert nicht nur durchs reine Nachdenken. Wir haben das zwar das Gefühl, ich überlege und dann mache ich es. Aber es ist nur ab und zu so. Über 90% von unseren Entscheidungen jeden Tag, das habe ich von einem Psychologen gelernt, sind Gewohnheiten. Und dann habe ich mir überlegt, ja, wie kann ich denn mit meinem Verstand Gott lieben? Ja, wenn über 90% über Gewohnheiten funktioniert, ja, dann müssten wir doch dort ansetzen, weil das ist ja der Grossteil von dem, was wir jeden Tag machen. Wenn wir die Gewohnheiten können positiv verändern können, dann wird sich auch unser Denken verändern. Mein Verstand durch Gewohnheiten stärken, so habe ich es einmal zusammengefasst. Wenn man bei Jesus schaut, dann merken wir, dass er in seinem Leben auch Gewohnheiten hatte. Wir lesen zum Beispiel, dass es seine Gewohnheit war, am Sabbat in die Synagoge zu gehen. Das ist an einer Stelle explizit erwähnt, wie es seine Gewohnheit war. Wir lesen, dass er regelmäßig sich Zeit genommen hat für längere Gebete, um sich zurückzuziehen. Gewohnheiten sind etwas ganz Entscheidendes. Wenn wir eine Gewohnheit haben, macht es das uns viel einfacher. Unser Gehirn schaltet dann wie auf Autopilot. Das ist wie beim Zähneputzen. Ich muss nicht wieder überlegen. Oder noch ein besseres Beispiel ist beim Autofahren. Ja, am liebsten fahren wir eigentlich bei jemandem mit im Auto, der gar nicht überlegt beim Autofahren. Das ist schon mal überlegt, das ist eigentlich paradox. Sobald jemand beim Autofahren muss überlegen, dann fühlt sich das eher so an. Weil man muss beim Autofahren so viel überlegen, wenn man noch muss überlegen mit Schalten und Bremsen und Ampeln und Kupplung, ja, dann holpert es. Erst, wenn es eine Gewohnheit ist. Erst, wenn man eigentlich gar nicht mehr muss überlegen, erst dann wird es flüssig. Wenn ich jetzt euch jetzt fragen, mit welchem Fuß ist die Kupplung? Wir müssen jetzt überlegen, es ist Gewohnheit, man weiß es einfach. Also Gewohnheit ist Autopilot. Wenn ich eine gute Gewohnheit habe, muss ich gar nicht mehr überlegen. Stellen wir uns mal vor, man hat nur tolle Gewohnheit. Es wird alles automatisch laufen. Wunderbar, ohne dass es so ein Krampf ist. Gute Gewohnheiten können unser Leben positiv verändern, ohne dass es so ein Krampf ist. Man hat einmal einen Mann interviewt. Der ist im Gefängnis gesessen und hat die Geschichte von seinem Leben erzählt. Er war in einer Zeitung und er hat erzählt, wie er als kleiner Bub mit seinem Vater war und sein Vater hatte eine goldige Uhr. Und der hat als Bub die Uhr einfach geliebt. Und als seine Eltern weg waren, hat er sich ins Schlafzimmer geschlichen, wo er gewusst hat, dort ist die Uhr, hat die Schublade aufgemacht, hat mit dieser Uhr gespielt. Und dann ist das Missgeschick passiert, die Uhr ist abgelegt und das Glas ist zerbrochen. Und weil er Angst hatte vor der Reaktion vom Vater, hat er die Uhr zurückgelegt und nichts gesagt. Und wo der Vater heimgekommen ist und dann die Uhr entdeckt hat, hat er die Familie zusammengerufen und gefragt, wer ist das gewesen? Und der kleine Bub hat nichts gesagt. Er ist nicht zu seinem Fehler gestanden. Und er ist damit durchgekommen. Jahre später, als er erwachsen war, ist er in einer Nacht auf der Strasse unterwegs gewesen und hat ein kleines Kind angefahren. Instinktiv ist er sofort weggefahren. Und daheim hat er gemerkt, was er für ein Seich gemacht hat. Er hat Fahrerflucht begangen. Aber aus Angst hat er sich nicht der Polizei gestellt. Schlussendlich hat man ihn dann doch gefunden und er ist im Gefängnis gelandet. Der Mann hat in diesem Interview gesagt, mein Schicksal ist nicht entschieden worden durch die eine Entscheidung dort auf dieser dunklen Strasse, wo ich weggefahren bin. Mein Schicksal hat sich entschieden bei diesen vielen kleinen Entscheidungen, die ich jahrelang auf dem Weg dorthin gemacht habe. Seit dem Moment, wo ich die Uhr wieder zurückgelegt habe und nicht dazu gestanden bin. Sein Denken war so eingeübt, so trainiert, Fehler zu verdecken, dass er einfach nach dem gehandelt hat. Er ist einfach davon gefahren. Wir reden manchmal so über die grossen Wendepunkte im Leben, wo sich alles verändert, von einem Tag auf den anderen. Ich denke aber genauso wichtig wie die grossen Wendepunkte sind die 100 kleinen Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen. Die Gewohnheiten, die wir uns antrainieren. Was wir machen, wenn wir aufstehen. Was wir machen, bevor wir ins Bett gehen. Was wir machen, wenn wir einmal eine freie Minute haben und so weiter. Jetzt, gute Gewohnheiten. Ich muss euch nicht sagen, was gute Gewohnheiten sind. Wir alle wissen das. Zeit mit Gottes Wort verbringen. Zeit im Gebet verbringen. Die Gemeinschaft suchen mit anderen Christen. Auch um kleine Fehler, um Vergebung bitten. grosszügig sein, im Kleinen und im Grossen, mit dem, was wir haben. Einmal das Nachteil weglegen zu gewissen Zeiten. Regelmäßig Sport machen und so weiter. Alles gute Gewohnheiten. Wir alle wissen das. Ich möchte auch keine Moralpredigt halten, was man noch machen sollte und was ihr noch machen müsst, sonst gehen wir alle 5 cm kleiner raus, wegen unserem schlechten Gewissen. All das, was wir heute gesehen haben, passiert nicht von heute auf morgen. Unser Herz bewahren, Acht geben, das ist etwas, das Zeit braucht. Ich habe noch einen letzten Bibelvers aus dem Buch der Sprüche. Der Weg der Gerechten glänzt wie das Licht am Morgen, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Das ist ein wunderschönes Bild für unser Leben. Die Sonne geht auf. Und als Christen haben wir den Sonnenaufgang erlebt. Gottes Licht strahlt aus der Ewigkeit in unser Leben hinein. Und jetzt, jeden Tag hoffentlich, geht die Sonne ein bisschen mehr auf. Ein bisschen mehr von Gottes Licht lassen wir jeden Tag in unser Leben. Wir lassen immer wie mehr Gott reinstrahlen, bis zum Mittag, bis die Sonne über uns steht, bis wir das volle Licht in unserem Leben strahlen lassen. Der volle Tag, das ist letztlich ein Bild für den Himmel. Das ist letztlich ein Bild für die Ewigkeit. Dort werden wir das Licht von Gott erst in der ganzen Fülle, in der ganzen Kraft sehen. Dort sind wir unterwegs. Und jeden Tag lassen wir mehr von diesem Licht rein. Das ist der Weg, den wir gehen, auf diese Ewigkeit zu. Der Weg. Ein paar Jahrhunderte nach dem Buch der Sprüche hat ein Jod seinen Rabbi gefragt. Er hat Thomas geheißen. Und Thomas hat seinen Rabbi gefragt, wie können wir diesen Weg zu diesem vollen Tag, diesen Weg zu diesem Himmel, wie können wir diesen Weg wissen? Und der Rabbi hat geantwortet, ich bin der Weg und bin das Wort und bin das Leben. Der Rabbi heisst Jesus Christus. Er hat uns den Weg gezeigt. Er hat uns gezeigt, was es bedeutet, sein Herz zu bewahren bis zum Schluss. Liebe Gemeinde, das ist vielleicht der wichtigste Schlüssel, um sein Herz zu bewahren. Wir allein haben keine Chance, all das umzusetzen. Aber mit der Hilfe von Jesus können wir es schaffen. Jesus sagt im Gespräch, man kann das nachlesen im Johannes 14, wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich tue. Jesus möchte uns helfen, unser Herz zu bewahren. Er hat uns gezeigt, als Vorbild, wie das geht. Und er möchte uns als Erlöser helfen dabei, dass wir unser Herz bewahren können. Und ihm jeden Tag ein bisschen ähnlicher werden. Jeden Tag ein bisschen mehr Licht in unser Leben zu lassen. Gott hilft uns dabei. Jeden Tag.